Der Podcast für große Menschen.
Hallo und schön, dass Sie den Podcast Herzensangelegenheiten im Gespräch vom Arbeitskreisverband Ebersberg angeklickt haben. Mein Name ist Gabriele Pfanzelt und mein Gast heute ist Dr. Anke Elisabeth Ballmann. So, und jetzt aufgepasst. Frau Ballmann ist Pädagogin, Erziehungswissenschaftlerin, Psychologin, Spiegel-Bestseller-Autorin, Referentin und Bildungsbegleiterin in Kitas. Sie gibt Fort- und Weiterbildungen, hat zwei Bildungsinstitute, das Lernmeer in München und Odenwald, berät und begleitet Familien, hat einen Lehrauftrag an der Friedrich-Alexander-Universität und ist Gründerin der Stiftung Gewaltfreie Kindheit. Liebe Anke, willkommen und vielen Dank, dass du dir heute Zeit nimmst für unser gemeinsames Herzensangelegenheitsthema.
Ja, ich freue mich total, da zu sein. Danke für die Einladung, Gabriele.
Anke, das war jetzt ein kurzer Kompetenzritt für dich. Gibt es noch was zu ergänzen oder zu korrigieren?
Nein, das war ganz wunderbar. Das ist alles, was ich mache. Das reicht auch.
Okay. Ich finde auch, ist ziemlich viel.
Ja, aber es ist ja, hinter all dem ist ja eine große Mission. Deswegen treffen wir uns ja auch. Das kann man ja auch auf den Punkt bringen. Und der Punkt ist, ich möchte gern, dass Kinder gut aufwachsen, im Idealfall gewaltfrei.
Das wäre tatsächlich meine Einstiegsfrage an dich. Deine Energie, deine Zeit, deine Kraft, deine Leidenschaft geht in das Thema kindgerechtes Lernen. Und das ist ganz eng verknüpft mit einer gewaltfreien Pädagogik. Beschreib uns einfach diese Leidenschaft für dieses Thema, diese Mission, Vision. Warum die ganze Kraft in dieser Fokussierung auf dieses Thema?
Ich glaube einfach, dass wir die Generation sind, die es schaffen können, Kinder, die ja bei uns in einem wirklich Wohlstand im Vergleich zum Rest der Welt aufwachsen, dass wir es schaffen können, wirklich gute Kindheiten für Kinder zu kreieren. Und dass es an uns Erwachsenen liegt und wir, ich glaube, zum ersten Mal in der Geschichte die Möglichkeit haben, Kindheit wirklich gut sein zu lassen. Und zu dem Thema gewaltfrei bin ich wirklich gekommen. Also Gewalt ist eigentlich gar nicht mein Lieblingsthema. Mein Lieblingsthema ist eigentlich Lernen. Und Lernen ist einfach sehr, sehr störanfällig. Und ich möchte, dass Kinder die Möglichkeit haben, selbstbestimmt zu lernen, weil ich glaube, dass Lernen uns, also egal ob Kinder oder Erwachsene, uns total glücklich macht und befriedigt. Wir sind eigentlich aus keinem anderen Grund, glaube ich, auf der Erde, als um zu lernen. Und dann, glaube ich, ist es eben wichtig, dass wir gute Bedingungen dafür schaffen. Und da bin ich eben hauptsächlich in Kitas zugange, weil Kitas einfach Bildungseinrichtungen sind. Über Bildung, denke ich, sprechen wir noch, was Bildung für Kinder bedeutet oder im Kindesalter bedeutet. Und da ist mir eben aufgefallen, dass in viel zu vielen Kitas die Lernumgebungen nicht förderlich sind für einen Weg, Bildungsweg für Kinder. Und das ist die Leidenschaft dahinter. Und ich glaube, deshalb gibt es auch die Stiftung, dass wir es in der Hand haben, wie die Welt morgen ausschaut, wenn wir eben den Kindern Möglichkeiten geben, dass sie kreativ denken können. Und Lernen ist ja im Prinzip nichts anderes wie Probleme lösen. Es geht ja nicht um auswendig lernen.
Ja, lass uns doch gleich auf den Bildungsbegriff ein bisschen näher eingehen. Was braucht es denn für die Kinder, damit sie die Freude am Lernen, die sie ja mitbringen, naturgegeben ist sie da. Und wir sollten alles tun, diese Freude nicht zu verderben, weil wie du auch gerade gesagt hast, wir lernen ein Leben lang. Ja. Und wir sollten an diesem Hauptmerkmal, das uns begleitet, einfach die Freude nicht verlieren. Wie schaffen wir das? In der Kita, wie schaffen wir es in der Familie?
Also in den Familien, denke ich mal, muss man nochmal unterscheiden zu Kitas. In Familien sind halt die Eltern große Vorbilder und die Kinder werden sich sehr genau anschauen, was denn ihre Eltern so machen. Und wenn die Eltern von morgens bis abends am Smartphone hängen, sehen die Kinder das als ganz normal an und werden das auch tun. Und das weiß man einfach auch. Das ist auch gut erforscht, wenn Eltern zum Beispiel, man weiß, dass wenn Eltern Zeit Zeitung lesen oder Bücher lesen, dass dann Kinder einfach auch mehr, einfach auch Richtung Bücher und Zeitungen gehen zum Beispiel oder auch irgendwie, was weiß ich, am Wochenende ins Museum oder irgendwas unternehmen. Das ist einfach in den Familien sehr, sehr unterschiedlich. Allein, wenn man sich die ganzen verschiedenen Bildungsschichten anschaut, sehr unterschiedlich. Deshalb, und das ist, finde ich, auch die große Aufgabe der Kitas, nicht Menschen gleich zu machen, aber eine Chancengleichheit zu ermöglichen. Und das haben wir in den Familien einfach nicht. Und in den Kitas könnten wir das haben, wenn in den Kitas gute Grundbedingungen wären. Da sind wir auf einem guten Weg, glaube ich, aber es dauert noch. Und die guten Grundbedingungen, damit Kinder die Freude am Lernen, also die sind als hochtourige Lerner geboren, die machen ja nichts anderes als Lernen. Man muss es ja nur nicht kaputt machen, man muss es ja nicht mal fördern. Und in dem Moment, wo ein Kind sich wohlfühlt, sind die besten Bildungsbedingungen gegeben. Das reicht schon. Dann kommt es noch drauf an, von wegen, was bietet man Kindern an, im Sinne von, wie wird die Umgebung gestaltet. Da rede ich jetzt gar nicht von der klassischen Angebotspädagogik. Aber ein pädagogisches Angebot ist ein Mittagessen, Schuhe anziehen, das sind alles pädagogische Angebote. Dafür brauchen Kinder, großes Wort steht in allen Konzeptionen, die Möglichkeit zu partizipieren. Ich weiß jetzt nicht, wer uns zuhört. Ich gehe mal davon aus, Eltern und Fachkräfte. Also Partizipation bedeutet Teilhabe. Und im Prinzip Teilhabe heißt dann wieder an allen Dingen, die ein Kind selbst betreffen, da hat es auch das Recht, das ist ein Kinderrecht, das Recht auf Mitsprache. Und Kinder brauchen ganz, ganz dringend die Möglichkeit, sich selbst kennenzulernen und selbst zu erfahren, was kann ich nicht und was kann ich können, wenn ich übe. Also es geht auch darum, den Kindern einfach Lerngelegenheiten zu eröffnen. Mhm. Und da hätten wir eigentlich schon.
Du hast gerade so was für mich so elementar Wichtiges gesagt. Die Kinder müssen Gelegenheit haben, sich selber kennenzulernen. Also nicht das, was der Erwachsene denkt, was jetzt gerade angesagt wäre und die Erwartungen, die man ins Kind hat, sondern dem Kind wirklich, dem Menschen die Möglichkeit zu geben, sich auf vielfältige Art und Weise sich selber zu entdecken. Damit diese Entfremdung, die wir immer mehr haben von sich selbst, die wir dann im Erwachsenenalter, die uns immer wieder vor die Füße fällt, um die einfach zu vermeiden. Man hält viel aus, man kann sich auch mal unterordnen und man kann auch mal Dinge machen, die man nicht so gerne macht. Auch Kinder können das, wunderbar. Aber eben diese hauptsächliche Erfahrung, selber sich entdecken zu dürfen. Dinge einmal ausprobieren, wo man als Erwachsener sagt, ist jetzt gerade schwer auszuhalten oder wird nicht gut gehen. Aber das in einem geschützten Rahmen zu dürfen, ist elementar.
Ich glaube, das ist die Hauptaufgabe von Kitas. Mhm. Kindern die Möglichkeit geben, gerade was du sagst, Dinge auszuprobieren. Wann soll ich denn erfahren, was ich kann und was ich gern mache und wo meine Leidenschaften eventuell sind? Wenn nicht in den ganz jungen Jahren, in den Schulen haben wir es ja noch weniger als in den Kitas. Das Ziel wäre, dass Kinder, wenn sie denn dann mal in die Schule kommen, da sind die meisten so um die 6 Jahre alt, dass sie es bis dahin schon geschafft haben, sich selber so zu steuern zu können, dass sie wissen, was mag ich nicht, was kann ich dennoch machen. Also es geht überhaupt nicht darum, Kindern pausenlos Wünsche zu erfüllen. Es geht natürlich auch um Grenzen und die Grenzen sind immer da, wo die Grenzen eines anderen beginnen. Ne? Kant, das ist nicht Ballmann, das ist Kant. Und wie du es gerade gesagt hast, natürlich geht es auch darum, zu lernen, Grenzen und Beschränkungen auszuhalten. Das brauchen wir auch in dieser Welt. Nennt sich Frustrationstoleranz, ist eine ganz wichtige Säule von Resilienz. Aber es geht eben nicht nur darum, dass ich aushalte und mich irgendwie anpasse bis hin zur Assimilation, wo ich gar nicht weiß, wer bin ich denn eigentlich? Und ich finde Menschen, egal in welchem Alter, ich glaube, wenn wir ein gutes Leben haben wollen und eine friedliche Welt, dann brauchen wir Menschen, die mit sich zufrieden sind, weil die können auch andere lassen, sein lassen, wie sie sind.
Ja, genau. Und da sehe ich tatsächlich bei uns Erwachsenen großen Nachholbedarf, weil wie soll ich es denn authentisch mit den Kindern leben, eine Lebensfreude, die ich brauche als pädagogische Kraft, als Eltern, egal, wenn ich selber permanent in so einer latenten Unzufriedenheit lebe, wenn ich mich ständig beschweren muss, weil das nicht passt oder jenes nicht passt und dabei aber auch immer die Schuldigen außerhalb von mir suche.
Ja.
Solange wir da nicht drüber kommen, ist immer schwierig, das mit den Kindern dann auch entsprechend zu vermitteln. Weil wie soll ich denn als Erwachsener, also ich möchte ja, dass mein Kind ein glückliches Leben, ein gelingendes Leben, sagen wir gelingendes Leben, bekommt und führt und führen kann. Aber wenn ich das selber nicht kann und Kinder hauptsächlich am Vorbild lernen und ganz feine Antennen haben in Bezug auf das, was ist vorgespielt, was ist künstlich und was ist wirklich echt,
Ja,
wird schwierig. Ja.
geht wahrscheinlich gar nicht, weil wenn Kinder merken, also angenommen, man spielt ihnen Glück und Zufriedenheit vor, ich glaube, das ist sogar eine Form von psychischer Gewalt, weil das ist eine Form, das nennt sich Double Bind, das heißt, die Kinder hören immer was anderes, als zum Beispiel der Körper zeigt. Und dann wissen sie nicht, also das ist ja ein Podcast, also wenn ich mit hochgezogenen Augenbrauen sage, das hast du aber toll gemacht, dann ist es eine doppelte Botschaft für ein Kind. Und dann können Kinder eigentlich, sagen wir mal, erst so ab dem 7. Lebensjahr ungefähr einschätzen, dass das zum Beispiel ironisch gemeint sein könnte. Das können jüngere Kinder aber noch nicht.
Ja,
Und
ja.
das ist ja auch mein Ansatz, wo ich sage, jemand, der in einer Kita arbeitet, ja, es gibt schwierige Bedingungen, die will ich auch nicht kleinreden. Aber es gibt auch die Möglichkeit, sich dazu zu entscheiden, ob ich nur die Probleme sehe oder ob ich auch überlege, was kann ich denn unter den Bedingungen, wie sie gerade sind, was kann ich denn da Gutes tun? Und zwar für alle Beteiligten. Es geht ja auch den Fachkräften nicht gut, wenn sie nur das sehen, was gerade alles nicht funktioniert. Und ich weiß jetzt gar nicht mehr, von wem der Satz ist, aber da gibt es irgend so einen, ich weiß wirklich, dieses verliebt ins Gelingen. Und ich glaube, es ist jetzt an der Zeit, wo wir uns einfach überlegen müssen, wollen wir länger den Weg von wegen, das geht nicht gehen, oder gehen wir jetzt, kehren wir einfach mal, drehen wir mal die Münze um und schauen, was ist denn alles möglich unter den Bedingungen, so dass es möglichst allen Beteiligten gut dabei geht. Und ich rede relativ viele mit, relativ spät, spreche viel mit Fachkräften und es gibt auch jetzt aktuell ganz wunderbare Menschen, die wahnsinnig gern arbeiten gehen und denen der Beruf Freude macht und die sehr, sehr gut zurechtkommen, auch jetzt. Und ich will den Personalmangel nicht kleinreden, das unterstellt man mir immer, das mache ich sicherlich nicht. Ich glaube nur einfach, ich denke halt an die Kinder, die jetzt gerade in den Kitas sind und es hilft denen überhaupt nichts, wenn jetzt da nur missmutige Leute rumsitzen, die irgendwie den Tag rumbringen. Und dann bin ich der Meinung, wenn man nicht wirklich also wenn man nicht ein bisschen brennt für diesen Beruf, dann kann man den nicht machen. Dafür ist er zu anstrengend und zwar körperlich und seelisch gleichzeitig, glaube ich. Und da denke ich jetzt an all die, an die Fachkräfte, die Leuchten in die Augen kriegen, wenn sie von ihrem Beruf erzählen. Es geht. Es geht auch jetzt wirklich gut, mit Kindern zu arbeiten. Und
Absolut.
ja, wir müssen halt jetzt schauen, was kann man denn nicht noch draufpacken? Es gibt ja jetzt momentan auch wieder so Themen, was man alles noch in Krippen machen könnte. Ich sage nur Zwergensprache, wo ich mir denke, können wir einfach mal wieder zur Basis zurückkommen und uns überlegen, was braucht denn ein Kind in welchem Alter, um sich gut zu entwickeln? Was heißt denn Lernen überhaupt? Was heißt denn Bildung überhaupt? Und dann kann man ganz, ganz, ganz viel weglassen, was überhaupt nicht in die richtige Richtung führt, was das Lernen sogar verhindert. Und dann haben wir mehr Zeit in den Kitas. Und mit mehr Zeit fällt der Personalmangel nicht mehr so ins Gewicht. Gabriele, du weißt es schon, wenn ich das jetzt sage, da macht man sich keine Freunde mit, aber ich bin immer noch der Meinung, und ich sage es immer wieder, dass Personalmangel nicht unser größtes Problem ist. Unser größtes Problem ist in meinen Augen mangelhaftes Personal. Und ich war schon viel in Kitas und bin auch immer wieder in Krippen und da sind zum Teil 4 Leute mit 8 Kindern. Und da passiert überhaupt nichts. Da sitzen dann wirklich Erwachsene rum und es sitzen Kinder rum, aber es findet keine Interaktion statt. Was helfen mir denn dann 4 Erwachsene? Dann habe ich doch lieber 2, die mit den Kindern interagieren. Ja, da haben wir die sprachliche Bildung mit drin, dann gibt es Anregungen. Also es ist schon viel machbar. Also mich regt das Gejammer so langsam, aber sicher ein bisschen auf.
Und ich gebe dir völlig recht, sich auf das zu konzentrieren, auf das es ankommt. Das kann ich auch wenn ich Personalmangel habe. Natürlich braucht es immer einen gewissen Rahmen, dass es noch möglich ist. Da braucht man gar nicht reden, da gehört auch Trägerverantwortung dazu. Also wann reduziere ich Öffnungszeiten, schließe meine Gruppe etc. pp., nehme keine Neuaufnahmen auf und so weiter. Das gehört da alles dazu, also Trägerverantwortung. Aber diese Fokussierung auf das, was es ankommt, und das ist erst einmal nur, ich bin da. Ich werde dafür bezahlt, Zeit zu haben. Lass es dir auf der Zunge zergehen. Einer meiner Lieblingssätze, ne? Alleine das, in dieser Aufmerksamkeit, in dieser Zugewandtheit da zu sein für die Kinder, habe ich schon 3/4 meiner ganzen Bildungsarbeit geleistet. Und wenn gerade nicht mehr geht, habe ich aber eine gute Zeit für die Kinder gehabt, mit den Kindern und auch für mich. Ich schließe mal noch ab dieses Thema, weil mir das auch immer wieder fasziniert. Theoretisch sind wir ja alle schon ziemlich weit, sogar unsere Bildungspläne, sei es der Schulplan der Schule oder der Bildungs- und Erziehungsplan von der Kita. Da gibt es ja einen, der die beiden verbindet. Das sind die Bildungsleitlinien von Bayern. Und die Kernaussage von diesen Bildungsleitlinien ist es, dass die Kita als Hauptaufgabe hat, die Neugier der Kinder zu erhalten und die Schule die Hauptaufgabe hat, auf dieser Neugier aufzubauen. Also eigentlich wissen tun wir es, wie es geht. Wir müssen es nur noch umsetzen. Du hast vorher auch, also jetzt haben wir so über, was muss der Pädagoge mitbringen, was bedeutet Bildung, Räume anregend und so weiter, haben wir jetzt ein bisschen angeschnitten. Das Gewaltthema an sich, das heißt, was bringt der Erwachsene an Macht mit und wie lebt das aus? Da würde ich jetzt gern noch ein bisschen einsteigen, weil das einfach ein Schwerpunkt deiner Arbeit ist, mit Blick einfach auch auf deine Stiftung. Du bist mit unfassbar vielen Dingen unterwegs. Viele habe ich schon aufgezeigt. Ansonsten bist du nur auf Social Media vertreten. Du hast einen eigenen Podcast. Du bist ganz oft Gast bei Podcast. Nein, Stiftung Podcast? Nicht mehr. Sie schüttelt den Kopf. Ich sehe sie nicht. Wir sind per Video.
Nee, die Stiftung hat einen YouTube-Kanal, aber es ist kein Podcast. Also das kann man anhören, wenn man will, aber es ist kein klassischer Podcast.
Okay, das ist jetzt wieder meine Naivität. Für mich ist das alles, was ich anhören kann, Podcast.
Okay.
Du wirst angefragt als Expertin im Rundfunk, in TV. Du bist bei den Dokumentationsfilmen dabei, bei Good Enough Parents, Liebe, Wut und Milchzähnchen, Zähne. Sehr, sehr zu empfehlen. Also das ist schon so ein breites Spektrum, wo man sich schon denkt, wow, wie kommt man auf die Idee, dann noch eine Stiftung zu gründen für also, gewaltfreie Kindheit?
Ja, das Spektrum ist gar nicht so breit. Es sind viele verschiedene Dinge, aber sie drehen sich im Prinzip alle um das Thema Lernen und um das Thema, wie kann man Lernen verhindern? Und man kann Lernen einfach verhindern, indem sich Menschen nicht wohlfühlen. Wenn sie sich nicht wohlfühlen, ist übrigens völlig wurscht, in welchem Alter, nur ist es bei den ganz jungen Kindern natürlich viel, viel wichtiger, weil sie einfach noch ihre Aufmerksamkeit noch nicht so steuern können. Wenn ich mich nicht wohlfühle, kann ich mich trotzdem konzentrieren. Aber ein Kind kann das nicht. Das ist das Thema Bindungsverhalten, Explorationsverhalten. Kann jeder nachgucken, wir können aber auch drüber sprechen, wie du magst. Was war die eigentliche Frage? Achso, die Stiftung, genau.
Also, genau.
Ja, genau. Also die Stiftung habe ich 2020 gegründet, einfach aus dem Grund heraus, weil wir so viel mit Pädagogen, ich glaube, für Pädagogen ist schon alles da. Da gibt es bergeweiße Bücher mittlerweile zum Thema Gewalt und zum Thema Bindung und was auch immer. Es gibt Fortbildungen, jeder bietet was zum Thema an. Ich glaube aber, dass gerade das Thema psychische Gewalt noch nicht in der breiten Öffentlichkeit angekommen ist. Und auch bei Pädagogen beobachte ich immer wieder, da gibt es so diese Social Media Bubble, nenne ich sie mal ganz liebevoll. Da ist eigentlich alles schon klar und wer da drin ist, der braucht auch keine Stiftung mehr und keine Fortbildungen mehr. Gleichzeitig gibt es so unglaublich viele Menschen, für die ist es noch nicht mal, da ist noch nicht mal angekommen, dass es sowas wie psychische Gewalt gibt. Geschweige denn, was ist psychische Gewalt und welche Auswirkungen hat sie? Mit der Stiftung, das mache ich eben nicht allein, ich habe die Stiftung gegründet, aber es sind mittlerweile viele, die da einfach unterstützend auch tätig sind, machen wir Angebote. Angefangen haben wir mit kostenfreien Vorträgen in Kitas und auch kostenfreien Seminaren, weil es gibt auch ganz kleine Kitas, die können sich zum Beispiel gar nicht leisten, dass die sich irgendwie einen Referenten in die Einrichtung holen. Wenn das so 3, 4 Leute sind, finanziert sich das einfach nicht. Das haben wir die ersten 2 Jahre gemacht und jetzt geht's mehr und mehr. Und da möchte ich auch mit der Stiftung, also das wäre so ein Ziel mit der Stiftung, dass wir einfach Aufklärungsarbeit leisten. Und zwar sehr niedrigschwellig und vor allem vorwurfsfrei, dass Menschen sich an die Themen dran trauen und dass sie reflektieren können. Und es bietet die Stiftung zum Beispiel auch an, das macht jetzt, soll ich Namen nennen? Kann ich Namen nennen, oder?
Ja.
Das ist die Claudia Stolz, die ist auch Pädagogin, wow, und macht ganz viele verschiedene Sachen. Und die macht jetzt zum Beispiel die Biografiearbeit 2-mal im Jahr für die Stiftung. Das sind immer 7 Abende. Die Stiftung macht alles gratis und finanziert sich eben über Spenden. Und dann macht die Claudia Stolz macht jetzt die komplette Biografiearbeit, die hat sie übernommen. Und ich sage immer, am liebsten hätte ich so eine Art feuerrotes Spielmobil, ne? so ein Stiftungsbus. Und da würde man dann samstags auf irgendwelchen Parkplätzen stehen und würden Flyer verteilen und Luftballons verteilen und einfach auf das Thema aufmerksam machen. Ich glaube einfach daran, dass es was bringt, wenn man Menschen sensibilisiert für Themen. Am liebsten hätte ich auf jeder Milchtüte irgendwie stehen, bitte schreien Sie Ihr Kind nicht an, das macht es dumm. So was ganz Plakatives einfach.
Und, gute Idee.
Ja, ne? Es geht einfach darum, dass wir aus dieser Pädagogen-Bubble rauskommen. Gleichzeitig sind aber auch manche Pädagogen noch nicht auf dem Level, dass sie wissen, was Gewalt anrichtet und wo psychische Gewalt auch beginnt. Ja, und absolut. Dass wenn ich Kind, da geht es ja nicht jetzt nur darum, dass Kinder angebrüllt werden oder irgendwie alleine ins dunkle Zimmer gesetzt werden. Da geht es ja einfach darum, dass ich einem Kind zum Beispiel, das nennt sich so schick, das emotionale Echo versage. Wie du gerade gesagt hast, wenn da 15 Kinder, Kindergarten, ein Erwachsener, wenn das ein Mensch ist, der gerne arbeitet und liebevoll und präsent ist, ist allein durch die Anwesenheit schon so viel, ich meine es nicht spirituell, aber so viel gute Energie im Raum, dass Kinder sich wohlfühlen können und dann werden die spielen. Und in dem Moment, wo sie spielen und sich mit Dingen beschäftigen, lernen sie automatisch. Man kann das Lernen nicht anschalten, von wegen, jetzt machen wir ein Angebot, jetzt drücken wir auf den An-Knopf und eine halbe Stunde später drücken wir wieder auf den Off-Knopf und dann lassen wir sie spielen. Das wäre genau das, was wir nicht wollen.
Ja, und viele Formen der psychischen Gewalt, die sind für uns normal. Ne? Das ist gesellschaftlich noch absolut im normalen Bereich. Wir bewerten ständig, auch das ist psychische Gewalt, ja, ob ich es jetzt lobe oder abstrafe. Ich sage immer, was ist richtig, was ist falsch. Und da ein Bewusstsein zu schaffen, ja, da haben wir noch ganz, ganz viel Luft nach oben, auch bei den pädagogischen Kräften.
Und Vergleiche, ne? Das ist mir auch in der Stiftung, da kann man das machen, wo es einfach darum geht, ja, auch zu klar zu machen, was das für einen Menschen bedeutet, wenn er ständig mit einem anderen verglichen wird. Und auch wenn bei, was weiß ich, wenn man sagt von wegen, boah, die Anke, die ist ganz, ganz toll, dann ist es weder für die Anke toll, noch ist es für die Gabriele toll. Ne? Das ist für beide Seiten ist es schwierig. Umgedreht genauso. Ich glaube, wir müssen viel mehr dahin kommen, dass wir das Individuum einfach anerkennen, dass jeder so sein darf, dass Kinder eben raus, wie wir eben ist und wie er auch gemeint ist. Und dass man schaut, von wegen, wo liegen meine Fähigkeiten, meine Fertigkeiten, meine Interessen und dass Menschen, egal in welchem Alter, wertgeschätzt werden und nicht, das sagt Gerald Hüther immer so schön, nicht zum Objekt gemacht werden. Und da, glaube ich, ist sowohl bei Pädagogen, ich glaube, das ist ein Thema, das wir gesellschaftlich haben. Und das kriegen wir wahrscheinlich nur hin, indem wir reflektieren und uns auch klar machen, was hat es mit uns gemacht? Wir wurden ja auch alle als Objekt behandelt.
Und darum steckt es ja auch so tief in uns drin. Und ist es ja auch mit sehr vielen Ängsten verbunden, weil man sich gar nicht vorstellen kann, dass Kinder nicht aus dem Ruder laufen, wenn die nicht in dieses enge Korsett der Erwartungen und Maßnahmen und Bewertungen gesetzt werden.
Ja, und da glaube ich, dass wir in der Stiftung gute Aufklärungsarbeit machen, weil da geht es einfach um so Grundlagen wie, was ist denn der Mensch überhaupt in Anführungszeichen für ein Säugetier? Ne? Was wollen wir denn? Wir leben in Gruppen, wir wollen dazugehören. Kein Kind verhält sich oppositionell, weil es andersrum. Es verhält sich dann oppositionell, wenn es auf was aufmerksam macht. Ansonsten will es einfach nur dazugehören. Wir alle, das ist uns allen Menschen gleich. Wir wollen alle anerkannt und geliebt werden und dazugehören, weil wir so Gruppentierchen sind. Und wenn wir das nicht erleben, dann werden wir versuchen, ein Verhalten zu entwickeln, das uns, wo wir Aufmerksamkeit auf uns ziehen und damit wir wieder dazugehören. Und was anderes machen ja Kinder nicht, wenn sie in Opposition gehen. Das ist ein Hinweis. Eigentlich ist es ein Schrei nach Hilfe.
Ja. Und unsere Kinder schreien zunehmend immer lauter nach Hilfe. Das ist wirklich, wirklich erschreckend.
Vielleicht, weil sie zunehmend, obwohl wir heute viel mehr Möglichkeiten hätten als noch vor 50 oder 100 Jahren. Wir alle vielleicht nicht, aber ich glaube, dass die sozialen Medien eine sehr, sehr große Herausforderung gerade jetzt für unsere Generation sind. Also nehme ich jetzt mich mal als Beispiel. Ich muss total lernen, damit umzugehen, damit ich mich nicht irgendwie einsaugen lasse von Instagram und Reels und was es alles gibt. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir lernen, gerade das Handy, das ist ja Fluch und Segen in einem. Und ich glaube, dass das zum Beispiel unglaublich viel Stress macht, und zwar gar nicht. Habe ich heute Morgen erst drüber nachgedacht, spannend. Dieser Druck, ich muss ja für meinen Chef immer erreichbar sein, das ist nur die eine Seite. Ich merke, und ich glaube, ich habe das ganz gut im Griff mit dem Handy, mir macht es schon Druck, dieses Gefühl, ich muss jede Nachricht sofort beantworten. Nee, muss ich nicht. Das reicht auch einmal am Tag. Und wenn das mal 24 Stunden dauert, dann dauert es halt mal 24 Stunden. Und dadurch, dass wir praktisch alle die ganze Zeit erreichbar sind über WhatsApp und so weiter, hängen ja auch ganz viele die ganze Zeit im Handy. Da gibt's ganz spannende Studien, wie oft ein Durchschnittserwachsener ein Handy in die Hand nimmt pro Tag. Und ich glaube, das ist für Kinder, auch was ihre Eltern angeht, ganz, ganz schlimm, weil die sind in dem Moment nicht anwesend für Kinder.
Ja.
Und das gibt's ja auch in Kitas. Und habe ich einen sehr hohen Anspruch an die Freiwilligkeit. Und ich glaube auch an Selbstverantwortung. Nur manchmal denke ich mir, vielleicht braucht man manchmal noch eine Außenregulierung in einer Kita, wo man sagt, nein, wir wollen keine Handys in den Gruppenräumen, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass viele dann doch nicht verantwortungsvoll mit einem Handy umgehen.
Das ist der Punkt, ja.
Mhm. Ist schade, gell? Also ich würde viel lieber sagen, da arbeiten lauter Erwachsene, die werden schon wissen, ob sie mal aufs Handy schauen oder ob sie ständig aufs Handy schauen. Mhm. Wenn es Erwachsene nicht im Griff haben, dann muss vielleicht doch noch, weil Selbstverantwortung vielleicht auch nicht gelernt wurde. Mhm. Es wurde immer von außen reguliert. Wenn ich selber nicht kann, wird es natürlich auch schwierig, das den Kindern weiterzugeben. Und da hätten wir jetzt dann den Teufelskreis.
Ja.
Aber da müssen wir raus. Also das kann nicht sein, dass wir in Kitas aus diesem Teufelskreis nicht rauskommen. Und dann muss vielleicht vorübergehend auch mal, ganz böse, jetzt wird's böse, ein Träger oder eine Leitung ein Handyverbot. Dann muss das Handy in den Spind.
Ganz schwieriges Thema.
Ganz schwieriges Thema. Gleichzeitig, ja. Ich habe einfach so ein paar Szenen im Kopf, wo wirklich vier Erwachsene in einer Krippe, alle vier haben das Handy in der Hand. Und ich finde solche Szenen unverantwortlich. Und dann denke ich mir, ist es auch eine Trägeraufgabe in dem Moment, wirklich die Kinder auch da zu schützen. Das ist eine Form von aktiven Kinderschutz. Und lieber wäre es mir, weil man hätte eine Einrichtung, wo eine Leitung zum Beispiel sagt, ihr Lieben, wir probieren das aus. Ihr dürft eure Handys logischerweise alle dabei haben. Ich bitte euch um einen verantwortungsvollen Umgang damit.
Und so funktioniert es tatsächlich in der Regel. Das muss man jetzt schon auch sagen, dass die meisten das durchaus im Griff haben, dass man sagt, die haben eine Handys, weil sie selber Familie haben. Und wenn was ist, will man erreichbar sein. Das ist nachvollziehbar. Aber es sollte selbstverständlich sein, dass ich nicht ständig auf das Handy gucke, sondern Es ist ja dasselbe, wenn ich mit Ihnen, wenn ich mit dir spreche oder egal, dann bin ich mit voller Aufmerksamkeit da dabei. Mittlerweile, das Fluch und Segen, es gibt viele Online-Veranstaltungen, wo du dann die Bildchen siehst von den Teilnehmenden. Und dann denk, wie höflich ist das denn? Die datteln nebenbei irgendwo rum, aber auch bei Präsenzveranstaltungen. Das geht gar nicht. Ich habe mein Handy nicht einmal dabei bei solchen Veranstaltungen. Aber da muss man schon, da gibt es ja so mittlerweile so, weiß was ich? Ich kenne mich da immer nicht aus. Dann heißt das, sie holen sie ihr Handy und scannen sie das ein. Sie machen jetzt bei einer Umfrage mit, sage ich habe keins dabei. Ich bin höflich.
Ja.
Ja.
Aber schau, das sind halt so Sachen, wo ich sage, und das ist für mich halt eine Haltungsfrage. Wie ernst nehme ich mein Gegenüber? Wie wichtig ist mir mein Gegenüber? Und da ist es mir auch egal, wie alt mein Gegenüber ist. Das ist, wie du sagst, auch in Fortbildungen, also wenn jemand, ob online oder Präsenz, da ist und dann das Stricken anfängt oder im Handy rumdattelt, für mich ist es einfach eine Form von, ich finde es extrem unhöflich. Und abgesehen davon, dass es ja auch was über meine Wertschätzung aussagt, meinem Gegenüber. Ich finde, das ist, wenn das Pädagogen machen, ist es, wiegt es für mich noch mal schwerer, weil Pädagogen zumindest, wenn sie mit Kindern arbeiten, ich bin immer Vorbild als Pädagoge. Das heißt
Ja.
nicht, dass ich perfekt sein muss, aber ich habe auf Dinge Einfluss und ich glaube, wir müssen uns immer wieder mal klar machen als Pädagogen, dass wir die ganze Zeit beobachtet werden. Wir haben uns aber auch dafür entschieden. Und ich denke, es hat halt jede Entscheidung auch ihre Konsequenzen. Und wenn sich jemand für die Arbeit mit Kindern entscheidet, wäre es sowieso wichtig, dass er sich vorher genau überlegt, warum. Können wir auch nochmal drüber sprechen, ne? Das könnte man auch mal am Anfang.
Persönlichkeitstest schon mal zum Einstieg, bevor man überhaupt anfangen darf, die Ausbildung zu machen, ja, würde ich auch sehr, sehr favorisieren.
Wäre mir wahnsinnig wichtig, dass man da erstmal schaut, was genau ist meine Motivation. Wenn die Motivation die ist, ich finde Kinder so süß, dann ist es sehr gut, aber es reicht nicht ganz. Und dann könnte man ja weiterschauen. Und es das heißt ja auch nicht, dass jemand, der zum Beispiel, man könnte zum Beispiel testen, wie stressresistent ist jemand. Man könnte testen, wie geht jemand mit seinen Gefühlen um. Das ist alles testbar. Und dann heißt es ja nicht, dass wenn dann ein Ergebnis jetzt nicht so optimal ist, dass man dann sagen würde, nee, du darfst nicht mit Kindern arbeiten. Dann könnte man sagen, okay, das ist ein Punkt, an dem Punkt wäre es möglich, dass wir zusammenarbeiten. Und es könnten die besten Pädagogen werden. Nur ich glaube schon, man braucht eine gewisse Klarheit darüber, wie man selbst tickt, wenn man mit Menschen arbeitet, besonders mit Kindern.
Das haben wir bei der Biografiearbeit, die einfach eine Pflichtübung ist für alle pädagogischen Kräfte und sehr empfehlenswert für alle anderen Menschen, auch egal, was sie machen oder sind, um zu wissen, aus welcher Motivation, aus welchem unterbewussten Kästchen reagiere ich denn? Weil nur wenn ich es weiß, kann ich daran arbeiten.
Genau. Und
Ja.
auch, wo sind meine eigenen Themen? Wir haben alle unsere Themen.
Ja.
Wir beide, jeder, der uns zuhört, hat Themen. Und wenn ich die kenne, dann kann ich damit, A, weiß ich dann, wo ich eventuell auch getriggert werde. Ich weiß vor allem, ich kann dann auch sagen, von wegen, okay, da muss ich ein bisschen vorsichtig sein, da bin ich empfindlich. Es geht, nochmal, es geht ja nicht darum, dass wir irgendwie den perfekten Menschen in den Kitas brauchen, überhaupt nicht. Wir brauchen aber Menschen, die eine gewisse Offenheit haben und die auch den Mut haben, sich selber anzuschauen. Und da muss ich auch sagen, wenn ich dann, das kriege ich auch ganz oft zu hören, von wegen Frau Ballmann, Sie können doch nicht erwarten, dass wir alle reflektieren. Doch.
Doch, ja, ist so.
Ist so.
Ja, ansonsten, wie sagen Sie immer so schön, Wald, der Wald muss auch gekehrt
Der
werden,
Wald
ne?
muss auch gekehrt werden, genau.
Da
Nein, ich
denke ich
glaube
mir.
einfach, wenn man nicht zumindest bereit dafür ist, dann kann man ja immer noch schauen, will man Begleitung auf diesem Weg? Es gibt Bücher, es gibt Coachings, es gibt, wie gesagt, die Stiftung kostet keinen Cent, zweimal im Jahr machen wir das. Da kriegt man zumindest mal eine Ahnung davon. Das ist jetzt keine extrem tiefe Biografiearbeit, das geht gar nicht in 7 Mal und online, aber man kriegt eine Ahnung davon.
Ja.
Und kann dann da gut weitermachen. Und es gibt ganz viele Kitas, das weiß ich jetzt von der AWO Ebersberg, die da wirklich auch viel, viel investieren und auch Geld in die Hand nehmen, um Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen das zu ermöglichen. Dann braucht man halt Menschen, die auch diese Chancen nutzen, wenn sie geboten werden.
Ja.
Und da werde ich jetzt beinhart, wenn jemand in der Pädagogik die Chancen nicht nutzt, die man ihm bietet. dann muss er halt was anderes machen. Zum Beispiel Wald kehren. Momentan Schneeschippen im Wald.
Mein Aufruf noch an die Kitas, gerade wenn es kleine Kitas sind, von kleinen Trägern, schließt euch zusammen mit anderen Einrichtungen, um sich einfach entsprechende Weiterbildungen leisten zu können. Und da einfach schlicht und ergreifend, liebe Träger, setzt eure Prioritäten für die pädagogische Entwicklung und nicht, weiß ich nicht, für was auch immer. Also zu wissen, für was investiere ich Geld, um was geht's? Was ist denn mein Auftrag in der Kita? Es geht um Kinder. Das heißt, der Hauptfokus, der kann eigentlich nur, der muss auf dieser pädagogischen Weiterentwicklung sein. Ich würde die Stiftung hiermit abschließen und vorher noch ein persönliches Statement abgeben an alle, die uns jetzt zuhören und auch immer auf der Suche sind nach sinnvollen, sozialen, nachhaltigen Projekten und da Geld investieren möchten. Wer in eine gewaltfreie Kindheit investiert, der investiert immer in Demokratie, in unsere Gesellschaft und in die Welt, weil es sind die jungen Menschen von heute, die morgen nicht nur ihre Geschicke, sondern auch die Geschicke unserer ganzen Erde in den Händen halten werden. Und wie sie das machen, ist maßgeblich davon abhängig, welche Erfahrungen, Erlebnisse, Bindungen sie in ihrer Kindheit erlebt haben. Und dass das bei uns Erwachsenen aktuell irgendwie noch nicht so ganz rund läuft, sehen wir bei den aktuellen Herausforderungen, die wir haben und die wir offensichtlich nicht in der Lage sind, so zu lösen, dass wir sie vernünftig an unsere nachfolgende Generation übergeben können. Darum, aus meiner tiefsten Herzensüberzeugung heraus, spenden Sie in eine nachhaltige, gewaltfreie Kindheit. Besuchen Sie die Stiftungsseite Gewaltfreie Kinder. Das ist die mit dem Einhorn. Jetzt hätte ich fast gesagt Nashorn. Nein, die mit dem Einhorn. Es gibt auch Flyer in unseren Einrichtungen und ich sage vielen, vielen Dank.
Nein, danke auch.
Liebe ZuhörerInnen, das war der erste Teil meines Gespräches mit Anke Ballmann. Im zweiten Teil machen wir einen spannenden Ritt durch die Bücher von Frau Ballmann und sprechen über psychische Gewalt, Machtmissbrauch, die Notwendigkeit, sich Fachwissen anzueignen, über Biografiearbeit und psychische Gesundheit sowie über das Faultierprinzip und über das Spielen und seine Bedeutung.
Das war der Podcast für große Menschen.